Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Zeitreise. Wie die ISDN-Abschaltung Telekom-Kunden in die 1970er Jahre zurückbeamen kann. Engpass. Fehlende Breitbandanbindung macht die Umstellung auf Internettelefonie kompliziert. VoIP-Falle. Moderne IP-Telefone können gravierende Sicherheitslücken haben. Algorithmen im Alltag. Teil 9. Der Lernbereite. Und das digitale Logbuch. Rassist.
Ich bin schon am Überlegen, ob wir dann wieder ein altes Telefon mit Drehscheibe holen und dann vielleicht sogar noch in Brokat gestickte Verzierungen drüber machen. Weil so fühle ich mich nämlich langsam zurückversetzt in die 60er, 70er Jahre.
Das war Thomas Bauer aus Hunsbach im Schwarzwald. Und mit diesen Worten reagiert er auf Kündigungen der Deutschen Telekom AG in seiner Gemeinde. Gekündigt werden die alten Call-and-Surf-Comfort-Verträge, weil die Telekom ISDN, das digitale Telefonnetz, abschalten und auf Internetprotokoll, also auf die Übertragungstechnik des Internets, umschalten will. Und das könnte nicht nur in Hunsbach, sondern in vielen ländlichen Gebieten Deutschlands zu Problemen für Telekom-Kunden führen. Peter Welchering, Sie haben genauer verfolgt, was ist denn da los?
Ja, zunächst mal hört sich das ja ganz fortschrittlich an, was die Telekom da so vorhat. Die will nämlich ihr gesamtes Kommunikationsnetz eben auf Internetprotokoll umstellen und das gilt auch für die Telefonie. Die herkömmlichen analogen Anschlüsse und die digitalen ISDN-Telefonanschlüsse, die sollen verschwinden und die sollen durch Internettelefonie ersetzt werden. Aber das bedeutet denn auch für einige Kunden im Schwarzwald genauso wie in Ostfriesland, die können demnächst nur noch telefonieren und nicht mehr. Also das ist wie in den 1970er Jahren. Sie bekommen kein Internet mehr zunächst, sie haben keine Mail mehr, können nicht mehr im Netz surfen, keine Suchmaschinen benutzen. Und deshalb hat sich Thomas Bauer, der als Förster im Schwarzwald arbeitet, seine Familie betreibt da Ferienwohnungen, deshalb hat sich Thomas Bauer etwas in den Zynismus geflüchtet. Denn bislang hatte Thomas Bauer einen ISDN-Anschluss, der einen zusätzlichen DSL-Internetzugang mit bis zu 384 Kilobit pro Sekunde beinhaltete. Mit dem neuen Anschluss bekommt er weniger. Er kann zwar modern übers Internet telefonieren, aber nicht mehr surfen. Die Telekom gibt an, sie wolle sich um eine Lösung bemühen. In anderen Fällen hat die Telekom ihren Kunden dabei in ihrem Kündigungsschreiben versprochen, dass alles besser werde und hat ihnen gleich einen neuen Tarif angeboten, zum Beispiel den Magenta Zuhause M mit 50 Megabit Bandbreite. Doch bei konkreten Nachfragen zur tatsächlichen Machbarkeit dieses 50 Mbit-Anschlusses teilte die Telekom mir mit, dass sie einen Tarif empfohlen habe, der technisch nicht realisierbar sei. Und in einem solchen Fall bleibt dann eben nur noch ein Anschluss übrig, mit dem man nur noch telefonieren kann, wie in den guten alten Zeiten mit analogem Telefon.
Also schauen wir uns dieses Problem erst einmal am Beispiel von Thomas Bauer in Hunsbach im Schwarzwald genauer an.
Das ist offensichtlich so, dass die Telekom die ISDN-Leitungen nicht aufrechterhalten möchte oder kann und wir deswegen gekündigt bekommen und dann möchte man im Anschluss auf einen analogen Anschluss zurückgehen. Das ist für uns natürlich sehr ungünstig, da wir mehrere Ferienwohnungen haben. Wir haben auch zwei Firmen hier im Haus und benötigen einfach mehrere Anschlüsse. Ja, privat muss ich erreichbar sein, dienstlich muss ich erreichbar sein und das ist zukünftig halt nicht mehr gewährleistet.
Mit dem von der Telekom Call Standard über MSAN-Pods genannten Anschluss kann der Förster weder seine Kartierungsdaten über den Borkenkäferbefall noch andere Dienstdokumente an den Landkreis schicken. Denn auch wenn der neue Anschluss mit Voice-over-IP-Technik arbeitet, für den Kunden sieht er aus wie ein gewöhnlicher Telefonanschluss. E-Mails empfangen oder versenden, sowie Suchmaschinen im Netz nutzen, das fällt damit flach. Auch die von der Telekom in solchen Fällen angebotene Lösung Internet über Mobilfunk klappt in Hunsbach nicht.
Wir sind zu 90% auf der Hunsbacher Gemarkungsfläche nicht mit Mobilfunknetzen erreichbar. Das betrifft nicht nur die Telekom, da gibt es also gar keine Möglichkeit. Weder E-Netz noch D2, Vodafone, D1, nichts.
In Hunsbach liegen nur Kupferkabel. Ein moderner Glasfaser-Hausanschluss wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Thomas Bauer.
Wir sind im Moment noch nicht über Glasfaser zum Beispiel versorgt. Das ist eine Lösung, die jetzt unser Landkreis anstrebt über eine Backbone-Lösung. Nur die lässt noch leider etwas auf sich warten. Das dauert noch einen Moment, bis die dann soweit sind. Man spricht hier von einem Zeitraum bis 2021. Das sind meine Informationen.
Da die Verlegung von Glasfaser in Hunsbach noch nicht einmal projektiert ist, dürfte eine Breitbandlösung nach allen Erfahrungen auch noch länger dauern als bis zum Jahr 2021. So lange hätte Familie Bauer, wie andere Hunsbacher Telekom-Kunden auch, nur ein Telefon wie zu analogen Zeiten. Immerhin schon mit Tastatur, ohne Drehscheibe. Die Forderung der Hunsbacher an die Deutsche Telekom bringt Thomas Bauer so auf den Punkt.
Meine Ansprüche sind eigentlich relativ bescheiden. Ich möchte einfach nur telefonieren können, stabil telefonieren können. Ich möchte, wenn ich einen Notfall im Haus habe oder in der Nachbarschaft oder hier auf der Straße, die bei uns vorbeiführt, möchte ich wenigstens Hilfe holen können. Und zum anderen möchte ich auch einen stabilen Internetanschluss haben, der zeitgemäß ist. Das heißt, dass unsere Kinder zum Beispiel auch ihre Hausaufgaben machen können, die man ihnen im Gymnasium aufgibt. Da ist oftmals eine Internetrecherche mit integriert. Das geht bei uns alles nicht. Und das sind eigentlich die Wünsche, die ich an die Zukunft habe. Wenigstens einen normalen Internetanschluss und eine stabile Telefonie.
Dieses Problem, das existiert aber nicht nur im Schwarzwald, sondern, Peter, so haben Sie es recherchiert, auch in anderen Teilen Deutschlands, oder?
Ja, das tut es. Zum Beispiel im Landkreis Leer, Ostfriesland. Da hat ein mutiger Landrat Glasfaser verlegen lassen. Das war ein öffentlich gefördertes Projekt. Insofern ist man da ein bisschen weiter jetzt als im Schwarzwald. Denn immerhin, es liegt da ja Glasfaser in Ostfriesland. Aber das hilft den Telekom-Kunden nicht unbedingt, deren ISDN-Anschluss jetzt gekündigt wurde. Denn denen hat die Telekom mit dem Kündigungsschreiben auf Seite 4 einen neuen Tarif angeboten. Magenta Zuhause M mit bis zu 50 Megabit pro Sekunde im Download und bis zu 10 Megabit im Upload. Klingt ganz gut. Ich bin nach einigen Messungen mit dem Telekom-eigenen Speedtest an den Anschlüssen dann dort zu der Erkenntnis gekommen, Magenta M kann gar nicht funktionieren, und zwar aus technischen Gründen. Die Bandbreite reicht nicht.
Und was sagt die Telekom dazu?
Ja, die hat zunächst mal die Messprotokolle angefordert. Und dann haben wir noch etwas über das Messverfahren diskutiert. Da hatte ich ja den Speedtest, also das Verfahren der Deutschen Telekom, angewandt. Und nachdem das durch war, teilte mir Pressesprecherin Katja Wertz mit, Zitat, wir bedauern, dass Ihnen in Ihrem Kündigungsschreiben zur IP-Umstellung ein Tarif empfohlen wurde, der technisch nicht realisierbar ist. Unser System versucht aufgrund von vorhandenen Daten, dem Kunden mit Erhalt des Kündigungsschreibens bereits ein optimales IP-Produkt zu nennen. In Ihrem Fall hat das System fehlerhaft gearbeitet. Dafür möchten wir uns ausdrücklich entschuldigen. Zitat Ende.
Und hat die Telekom eine Ersatzlösung parat?
Ja, auf dem Papier drei sogar. Die eine heißt Magenta Zuhause mit Funk. Die scheitert an der fehlenden Funkanbindung. Und eine andere, die heißt Magenta Zuhause S. Und die scheitert an Upload-Geschwindigkeiten von nur bis zu 6 Kilobit pro Sekunde und Download-Geschwindigkeiten von nur bis zu 40 Kilobit pro Sekunde. Und es wurde dann noch die Lösung angeboten, Call Standard über MSN-Pots. Also jene Lösung, mit der auch Förster Bauer im Schwarzwald zurechtkommen soll. Das ist ein Anschluss mit einem Leistungsumfang, den auch der gute alte analoge Telefonanschluss in den 1970er Jahren so geboten hat.
Nun liegt ja im Landkreis Leer schon Glasfaser. Das dürfte das Problem doch für die Telekom-Kunden dort beseitigen. Anders als im Schwarzwald, oder?
Das ist kompliziert. Der Landkreis Leer, der hat öffentlich geförderte Glasfaser verlegen lassen. Ja, liegt da also. Die Ausschreibung hat der regionale Anbieter EWE-TEL gewonnen. Die Deutsche Telekom bietet über diese Glasfaser aber kein Produkt an. Und nicht alle Telekom-Kunden haben sich damals so vor circa 10 bis 11 Monaten einen Glasfaserhausanschluss legen lassen, als ausgebaut wurde. Da gingen die ja noch davon aus, sie nutzen weiterhin ISDN. Gekündigt wurde jetzt je nach Vertragslaufzeiten mit einem Kündigungsschwerpunkt zum Jahresende. Und das heißt, die Telekom-Kunden, die davon betroffen sind, von dieser Kündigung, die müssen sich jetzt um einen Ersatzanbieter kümmern. Ob das dann noch klappt, wenn sie keinen Glasfaser-Hausanschluss liegen haben, das ist natürlich sehr die Frage. Denn dieser Glasfaser-Hausanschluss, der muss ja noch nachgeholt werden. Also da muss extra ein Tiefbauunternehmen rauskommen. Also auch hier drohen einige Monate nur mit analogem Telefon, ohne Internet.
Peter Welchering über den Systemwechsel zur Internettelefonie und den Problemen, die Kunden damit erleben können. Über Probleme mit der Internettelefonie ganz anderer Art, davon haben diese Woche Forscher des Fraunhofer Institutes für sichere Informationstechnologie, kurz SIT, in Darmstadt berichtet. Sie haben sich nämlich ganz explizit Voice-over-IP-Telefone, so wie sie in Unternehmen jetzt standardmäßig zum Einsatz kommen, genauer angesehen und auf Sicherheitslücken abgeklopft. Und dabei haben sie leider gravierende Mängel festgestellt. Dr. Steven Arzt ist Abteilungsleiter Secure Software Engineering beim Fraunhofer SIT und er hat mir erklärt, was genau die Wissenschaftler untersucht haben.
Also der Fokus lag hauptsächlich auf den administrativen Schnittstellen dieser Telefone. Es ist ja so, dass es nicht nur ein Telefon ist, sondern Sie können sich auch mit Ihrem Browser auf das Telefon verbinden, um dann zum Beispiel eine Rufumleitung einzurichten oder Ihren Klingelton zu verändern und so weiter. Also das sind ja eigentlich Computer mit einem Mikrofon und einem Lautsprecher, wenn man das mal etwas vereinfacht ausdrücken möchte.
Wo genau an diesen Voice-over-IP-Telefonen lagen denn die Sicherheitsprobleme? Was waren die Schwachstellen?
Die Sicherheitsprobleme bezogen sich im Wesentlichen auf die administrativen Schnittstellen, mit denen Sie eben Rufumleitungen oder Anmeldungen am zugrunde liegenden SIP-Server oder Ähnliches verwalten können. Diese Schnittstellen waren teilweise mit schwacher Authentifizierung versehen. Teilweise konnte man sich mit vom Hersteller fest vorgegebenen Support-Benutzernamen und Passwörtern anmelden. Teilweise war gar keine Authentifizierung für einzelne Befehle notwendig. Und damit konnte man Zugriff, auch unbefugten Zugriff, auf diese Schnittstelle erhalten. Und dieser Zugriff beschränkte sich jetzt nicht ausschließlich auf die Funktion der Webschnittstelle, sondern wenn man beispielsweise Root-Zugriff auf das zugrunde liegende Betriebssystem erhalten hatte, also vollständige Zugriffsrechte, konnte man von dort aus auch weitere Angriffe in das dahinterliegende Netzwerk der Firma fahren. Und beispielsweise, wenn jetzt die Firma weitere Server betreibt, die normalerweise hinter einer Firewall stehen, dann komme ich da erstmal nicht ran. Aber wenn ich Zugriff auf die Telefone habe, die im internen Netzwerk stehen, dann bin ich gewissermaßen hinter der Firewall und ich kann von meinem gehackten Telefon aus weitergehen und kann dann die internen Server dieser Firma auch noch angreifen.
Das heißt also, mit den Telefonen wurden Schleusen geöffnet, die eigentlich im Firmennetz durch die Administratoren zu waren und die geglaubt haben, die sind auch zu?
Ja, richtig. Also wir haben hier zwei Arten von Problemen. Das erste ist unmittelbar natürlich, wenn ich Vollzugriff über das Telefon erhalte, dann kann ich auch Gespräche entsprechend aufzeichnen oder ich kann eine Rufumleitung an einen Dritten einrichten. Das ist zum Beispiel ganz praktisch für Social Engineering Angriffe. Sie denken, Sie rufen bei der korrekten Person an, aber es wird eigentlich an jemanden umgeleitet, an jemand anderes. Beispielsweise Sie rufen bei einem Support an und die Telefonnummer wird einfach umgeleitet auf jemand anderen. Es meldet sich jemand, ja, sagen Sie mir doch bitte Ihr Passwort. Als Standardbenutzer sagen Sie dem das Passwort, weil Sie haben ja genau die Supportnummer dieses Unternehmens angerufen. Also solche Angriffe sind durchaus denkbar, ausgehend von der Tatsache, dass man dieses Telefon eben vollständig übernommen hat und steuern kann.
Kann man die von Ihnen gefundenen Schwachstellen, und Sie haben ja mehrere Telefone untersucht, als, ja, ich sag mal, typisch für die Produktart VoIP-Telefone nennen?
Ja, also ich denke, die Schwachstellen erstrecken sich über hinreichend viele Modelle und Hersteller, dass man davon ausgehen kann, dass auch von uns nicht untersuchte Telefone oder Hersteller mit einer signifikanten Wahrscheinlichkeit ähnliche Schwachstellen aufweisen, weil es eben einfach kein Einzelfall war. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass wir hier ja nicht von einem neuen System sprechen, sondern Telefone sind mit verschiedenen Funktionsumfängen ja schon seit vielen Jahren bei Firmen im Einsatz. Und was wir jetzt erleben, ist die Verbindung dieser Telefone mit anderen Services.
Das bedeutet also, dadurch, dass die Telefone mit ins Internet gewandert sind, werden sie auch zu einer Gefahr für das Firmennetzwerk.
Ja, richtig. Wenn ich als Unternehmen nicht dafür sorge, dass diese administrativen Schnittstellen der Telefone auch wirklich auf ein internes Netzwerk beschränkt sind, sondern mir der Fehler unterläuft, dass man extern darauf zugreifen kann, dann wird das zur externen Schnittstelle und damit ist jede Verwundbarkeit, die mir ermöglicht, diese externe Schnittstelle zu durchdringen, automatisch ein Umgehen der Firewall, weil egal durch welchen Kanal ich in das interne Netzwerk eindringe, da bin ich dann drin, von dort aus kann ich weiter angreifen. Und damit ist aber auch die Gegenmaßnahme, die man hier treffen kann, erst einmal offensichtlich. Ich muss dafür sorgen, alle Schnittstellen nach außen zu schließen, die nach außen nicht notwendig sind. Und bei der Management-Schnittstelle eines Telefons kann man davon ausgehen, dass man das in ein extra Netz verschieben kann, das dann auch nur einem wirklich beschränkten Personenkreis, zum Beispiel eben den Administratoren dieser Telefone, zugänglich ist.
Die Probleme haben Sie natürlich den Herstellern gemeldet und die haben die Sicherheitslücken auch geschlossen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel VoIP-Infrastruktur beschafft, worauf muss man in Sachen IT-Sicherheit achten?
Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass man aktuelle Software- und Firmware-Versionen verwendet. Das heißt, die Telefone auch entsprechend aktualisiert. Das ist insbesondere daher wichtig, weil jeder weiß, Windows-Updates muss ich installieren. Aber dass sich das nicht auf Windows beschränkt, sondern dass man auch bei seinem VoIP-Telefon, bei seinem Drucker, bei allen Geräten, die man einsetzt und die Software irgendwo enthalten, auf regelmäßige Updates achten muss. Ich denke, das ist eine Information, die sich erst noch weiter verbreiten muss.
Sagt Dr. Steven Arzt vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie über Schwachstellen bei Voice-over-IP-Telefonen.
Ausgerechnet. Algorithmen im Alltag. Folge 9. Der Lernbereite.
Sie sind ja Fluch und Segen zugleich. Roboter nehmen uns förmlich die Arbeit ab, im doppelten Sinne. Und das machte ihren Einsatz bislang immer zu einem zweischneidigen Schwert. Auch wenn die Beschäftigung heutzutage und hierzulande mit vielen Robotern im Industrieeinsatz deutlich besser ist als noch vor 10, 15 Jahren. Doch in Zukunft, das befürchten viele Menschen, könnten die Roboter wirklich zu einem echten Arbeitsplatzkiller werden. Dann nämlich, wenn sie so flexibel und anpassungsfähig sind, dass sie Intuition, das Fach- und Erfahrungswissen der Menschen übernehmen, vielleicht sogar übertrumpfen. Immer bessere Algorithmen bringen den Maschinen das Lernen bei. Piotr Heller mit Teil 9 unserer Reihe Algorithmen im Alltag über den Lernbereiten.
Ein Griff, den wir durchaus mal gesehen haben in dem Zusammenhang, ist wirklich der, wo der Roboter seine Hand komplett um das Objekt wölbt. Etwas, was wir ihm nie in dieser Form gezeigt haben. Was war passiert? Eigentlich was ganz, ganz Einfaches. Der Roboter hatte sich einen Finger gebrochen.
Diese Geschichte vom Roboter, der sich den Finger bricht und trotzdem tapfer nach Objekten greift, zeigt etwas Besonderes. Hätte man der Maschine von Hand einprogrammiert, wie sie ein Objekt zu greifen hat, wäre sie mit dem kaputten Finger wahrscheinlich gescheitert. Wenn sie das Greifen aber selbst lernt, kann sie auf neue, unerwartete Bedingungen reagieren und diese Aufgabe erfüllen. Doch wie lernt ein Roboter überhaupt? Der KI-Experte Jan Peters von der TU Darmstadt startet ein Video.
Was Sie hier sehen, ist ein wunderschönes Beispiel, schon ein paar Jahre alt, wo wir einem Roboter eine neue Aufgabe beigebracht haben. Diese Aufgabe ist ein Kinderspiel, nennt sich Ball in the Cup. Das ist ein kleiner Ball an der Schnur, der ist an einem Becher unten festgemacht. Indem man den Becher bewegt, muss man diesen Ball genügend Geschwindigkeit geben, dass er nach oben fliegt und ihn dann einfangen.
Der Becher ist an einem Roboterarm befestigt. Zunächst nimmt eine Person den Roboter sozusagen an die Hand und führt die Bewegung für ihn aus. Der Ball landet im Becher. Jetzt ist die Maschine alleine dran.
Er schafft es aber nicht, die Demonstration des Menschen zu reproduzieren.
Beim ersten Versuch geht der Ball daneben, also beginnt der Roboter zu üben.
Input.
Was wir in jedem Fall immer haben, ist, dass der Roboter in einem Zustand ist. Und dieser Zustand sind die Gelenkwinkel und die Gelenkgeschwindigkeiten. Und der zweite Zustand des Roboters ist natürlich die Position dieses kleinen Balls und die Geschwindigkeit des kleinen Balls.
Aus diesen Eingangsdaten muss er irgendwie berechnen, was er tun muss, um den Ball in den Becher zu bekommen.
Output.
Was wir haben möchten, sind die Aktionen. Und die Aktionen sind natürlich die Kräfte, die wir mit den Motoren produzieren.
Weil er es nicht besser weiß, imitiert der Roboter den Menschen erstmal so gut er kann, indem er den vorgeführten Bewegungsablauf nachmacht.
Bei der Imitation sehen wir tatsächlich, welche Kräfte der Mensch verwendet, um diese Trajektorie durchzuführen. Daraus ergibt sich für uns, man könnte sagen, eine große Tabelle, welche von dem Zustand des Roboters auf die Aktionen des Roboters das mappt. Man muss sich das wirklich so vorstellen, als hätte der Computer da ein großes Telefonbuch und würde nachschauen, aktueller Zustand ist der und der, jetzt sollte ich die Aktion nehmen. Und leider ist es natürlich so, der Lehrer ist zum einen imperfekt und der Lehrer ist verschieden vom Roboter und der Lehrer kann natürlich nicht alles zeigen. Daher braucht der Roboter Selbstverbesserung.
Hier beginnt das eigentliche Lernen. Man könnte sagen, dass der Roboter am Anfang eine bestimmte Art von Telefonbuch bekommen hat und dessen Einträge nun anpasst. Bei der Selbstverbesserung bekommt der Roboter sozusagen Schulnoten. Je näher er den Ball an den Becher bekommt, desto besser die Note.
Während dieser Selbstverbesserung, während des sogenannten Reinforcement Learnings, probiert der Roboter dann Aktionen aus und er nimmt natürlich Aktionen, die ähnlich sind zu denen, die er bereits gesehen hat. Aber er fügt eine gewisse Menge an Explorationen zu. Also er macht bewusst etwas, was leicht anders ist, um zu sehen, ob er was Schlechteres oder was Besseres dadurch bekommt. Also ob seine Schulnoten steigen oder fallen, indem er die Sachen leicht anders macht.
Performance.
Nach ungefähr 40 Versuchen schafft er das erste Mal auch diesen Ball in den Becher reinzukriegen. Nach 90 Versuchen wird er perfekt und wird am Tag der offenen Tür mal einen gesamten Tag laufen. Er hat nicht einen einzigen Fehler an diesem Tag gemacht.
Natürlich ist dieser Roboter ein Studienobjekt, an dem Jan Peters diese Art des Lernens erforscht. Keiner braucht eine Maschine, die ein Kinderspiel beherrscht. Aber mit solchem Wissen sollen die Rechenzentren bei Google zum Beispiel selbst gelernt haben, sich effizient zu kühlen. Und Siemens hat Fräsmaschinen beigebracht, sich eigenständig zu kalibrieren. In Zukunft könnte man damit noch viel mehr Roboter in der Industrie verbessern. Oder solche, die sich um Menschen kümmern. Nicht unbedingt in der Pflege, aber als Trainingsgerät in der Rehabilitation.
Jetzt stellen Sie sich vor, wir würden das mit unseren Lernverfahren machen und die würden sich immer an den Menschen anpassen und den Trainingserfolg der Menschen maximieren als ihre eigentliche Schulnote.
Doch irgendwann stoßen die Maschinen natürlich auch an ihre Grenzen, wenn sie alles selbst lernen sollen.
Systemgrenzen.
Beim Reinforcement Learning ist grundsätzlich schwierig, dass wir eigentlich alle Sachen auf dem realen System ausprobieren müssen und dass sie meistens aufeinander doch irgendwie aufbauen. Das heißt, wir müssen immer längere Sequenzen haben und desto komplexer etwas ist, was wir lernen wollen, desto häufiger müssen wir es unter Umständen wiederholen.
So häufig, dass es schlicht zu lange dauern würde, einen Roboter eine so komplexe Aufgabe wie etwa das Aufräumen einer Küche selbst lernen zu lassen. Also muss man der Maschine am Ende doch Vorwissen in irgendeiner Form einprogrammieren. Aber eben viel weniger, als wenn man ihr alles Schritt für Schritt erklären würde.
Das war Piotr Heller über lernbereite Maschinen. In der nächsten Woche geht es dann um den Informationsfilter.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 0808.
Wir in Bayern haben also den Ruf, sehr gastfreundlich zu sein. Wenn jetzt, sagen wir mal, einer über die Alpen kommt, ein bisschen dunkelhäutig ausschaut, sagen wir, bist du trotzdem ein Italiener? Und wenn er sagt, ja freilich, dann kann er bei uns auch eine Pizza backen, weil das sind ja auch Menschen. Anders als wie die Roboter bei uns am Wochenende in der Fabrikhalle, wo ich die Freitreppe hinunterschlendere, wo unten die Angie die Roboter alle schön abstaubt. Der Herr Singh, unser Chefprogrammierer, ein Inder, hat gesagt, wir sollen jetzt einmal die Roboter untersuchen auf ihren Rassismus, ob die einen Rassismus haben. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ein Roboter überhaupt rassistisch sein, wenn er doch gar kein Mensch ist? Da können wir doch mal unseren Lieblingsroboter fragen. Das ist ein ganz fauler Hund, aber wir mögen ihn trotzdem, der Roboter Robert. Robert, oh, schau her, der Robert, der kickt gerade seine Nachbarin, also der Roboter-Nachbarin, direkt mit dem Fuß in die Kniekehle, nein, so dass die strauchelt und so weiter. Robert, bist du ein Rassist? Aber bevor der Robert irgendwas sagt, hat schon längst die Nachbarin gesagt, freilich ist der ein Rassist. Ist es jetzt ein Rassismus gegen die Religion, die was ihr habt, oder gegen die Hautfarbe, die ihr ja nicht habt? Ihr seid ja alle metallglänzend. Ich bin dunkelhäutig, sagt die Roboterin neben dem Robert. Aber der Robert kickt weiter und macht Schwierigkeiten. Robert, hör auf mit dem Gerangel, was steckt da dahinter? Bist du ein Rassist? Und sagt der Robert, der normalerweise Hochdeutsch spricht, auf einmal auf Englisch, I don't have a racist bone in my body. Ja, woher hat der jetzt diesen Satz, dass er keine Knochen in seinem Körper hat? Das wissen wir doch. Wo hat denn der den Ausdruck her? Der wird aus dem Internet haben, sagt die Roboterin neben ihm. Und da rückt die Angie ihr ganz nah und flüstert ihr zu, sag einmal, welche Religion oder Hautfarbe hat denn unser Robert? Und da sagt die Roboterin, das sage ich dir nicht. Aber dass er mich dauernd treten tut, das hängt nur mit der Elektrizität zusammen, mit dem Akku. Seine ist leer, meine ist voll.
Das digitales Logbuch. Name Schönherr Maximilian. File closed.
Eine große Biometriedatenbank war offen im Netz zugänglich. Mit dieser Meldung startet unser Info-Update von und mit Lucian Haas.
Das Problem haben Mitarbeiter des israelischen Online-Dienstes VPN-Mentor entdeckt. Sie konnten nach eigenen Angaben über einen gängigen Webbrowser auf fast 28 Millionen Einträge der weltweit eingesetzten Biometrie-Sicherheitsplattform BioStar 2 des südkoreanischen Anbieters Suprema zugreifen. Suprema ist einer der größten Hersteller von biometrischen Zugangskontrollsystemen. Verfügbar waren insgesamt 23 GB an Daten, darunter unverschlüsselte Profilinformationen wie Nutzernamen und Passwörter, 1 Million Fingerabdrücke sowie eine ungenannte Zahl von Gesichtsbildern.
Auch Facebook ließ Sprachaufnahmen von Nutzern abhören.
Nach Google, Amazon, Apple und Microsoft musste auch Facebook jetzt einräumen, dass Mitarbeiter zuweilen Sprachaufnahmen von Nutzern abhören und abtippen, angeblich zur Qualitätskontrolle. Bisher hatte Facebook so ein Vorgehen dementiert. Aber laut einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg war dies zumindest im Chatdienst Messenger doch der Fall. Es betraf Nutzer, die die Transkriptionsfunktion für Sprachunterhaltungen im Messenger eingeschaltet hatten. Facebook will die Praxis mittlerweile gestoppt haben. Anders bei Microsoft. Das Unternehmen hat jüngst seine Datenschutzerklärung angepasst. Kunden erfahren nun offiziell, dass Sprachaufnahmen bei bestimmten Funktionen von Cortana und Skype auch von Mitarbeitern angehört werden können.
Eine Windows-Sicherheitslücke bestand seit fast 20 Jahren.
Beim sogenannten Patch Day am vergangenen Dienstag hat Microsoft in verschiedenen Versionen seines Betriebssystems Windows eine Sicherheitslücke geschlossen, die offenbar schon seit der Einführung von Windows XP vor fast 20 Jahren bestand. Ein Google-Sicherheitsexperte hatte sie kürzlich entdeckt. Das CTF-Protokoll machte es möglich, dass ein Angreifer aus einem Programmfenster heraus auch andere auf dem Rechner ablaufende Prozesse ohne Zugriffskontrolle übernehmen und Daten daraus abgreifen konnte.
1&1 will sein eigenes 5G-Netz 2021 starten.
Der Telekommunikationsanbieter 1&1 Drillisch hatte sich im Juni bei einer Auktion des Bundes Frequenzpakete für den 5G-Mobilfunkstandard gesichert. In den kommenden 2 Jahren will 1&1 nun schrittweise ein eigenes 5G-Mobilfunknetz aufbauen. 2021 soll es in Betrieb gehen, gab Vorstandschef Ralf Dommermuth bekannt. Damit würde das Unternehmen dann zum 4. deutschen Netzbetreiber.
Im Kaspersky-Virenschutz klaffte ein Datenleck.
Und das über Jahre hinweg, berichtet das Fachmagazin CT. Ein Mitarbeiter fand heraus, dass die Antivirensoftware beim Aufrufen von Webseiten eine individuelle Kennung in den HTML-Code einschleust. Das Skript dient eigentlich dazu, Google-Suchtreffer im Browser als virenfrei zu markieren. Allerdings lässt sich über das Skript jeder Nutzer eindeutig identifizieren. Webseiten könnten den von Kaspersky genutzten ID-Code auslesen und zum Tracking missbrauchen. Kaspersky veröffentlichte ein Patch für seine Antivirus-Software. Nun nutzt das Programm eine allgemeine ID, mit der sich nicht mehr einzelne Nutzer identifizieren lassen.
Die Laufzeit von Mobilfunkverträgen soll stärker begrenzt werden.
Und zwar auf 12 anstelle von bisher 24 Monaten. Das sieht ein vom Verbraucherschutzministerium geplantes Gesetz vor. Zudem sollen sich Mobilfunkverträge bei einer verpassten Kündigung künftig nur noch um 3 Monate anstatt um 1 Jahr verlängern. Die neuen Regelungen sollen die Wahlfreiheit der Kunden und die Wechselmöglichkeiten hin zu günstigeren Angeboten verbessern.
Sternzeit, 17. August. Das kunstvolle Scheitern des Orbital Reflector. Im Dezember letzten Jahres sind mit einer Falcon 9-Rakete 64 Satelliten ins All gestartet. Einer davon war der erste, der allein der Kunst diente, beziehungsweise dienen sollte. Denn der Orbital Reflector des US-Künstlers Trevor Paglen war vom Pech verfolgt. Der backsteingroße Mini-Satellit hätte im All einen 30 Meter langen Ballon aus Mylarfolie entfalten sollen. Das Kunstwerk von der Form eines Diamanten wäre dann mehrere Monate lang von der Erde aus zu sehen gewesen, während es über den dunklen Nachthimmel zieht. Trevor Paglen wollte mit dieser Aktion die Menschen am Boden auf das Weltall aufmerksam machen und auf die Bahnen der vielen Satelliten, die um die Erde kreisen. Doch der Künstler und das Nevada Museum of Art, das das Werk unterstützt hat, waren mit 2 Problemen konfrontiert. Zunächst drängten sich die vielen kleinen Satelliten auf so engem Raum, dass ein gefahrloses Aufblähen der Skulptur nicht möglich war. Als man im Januar die Genehmigung einer Bundesbehörde für das Entfalten des Ballons brauchte, lag die Verwaltung der USA aufgrund der Haushaltsblockade von Präsident Donald Trump wochenlang still. Als es endlich grünes Licht gab, war der Kontakt zum Satelliten abgebrochen. Seine Elektronik war nicht für längeren Betrieb im All ausgelegt. Ohne den Ballon reflektiert der Orbital Reflector so wenig Licht, dass er nicht zu sehen ist. In etwa einem Jahr wird er in die Erdatmosphäre eintreten und verglühen. Dann zeigt sich das gescheiterte Kunstwerk zumindest für wenige Sekunden.
Privat oder öffentlich, welche Musikschule ist besser? Das wird gleich bei Streitkultur besprochen, um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Soweit Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.